36. Episode nur nach Hause der Hertha Fan Podcast. Wahnsinn, oder? Eine Saison haben wir geschafft, haben wir abgehakt. Es hat mit uns einiges gemacht. Wir haben deutlich mehr Hertha inhaliert, konsumiert, geschaut und vor allem haben wir gelitten wie Hunde, ja, muss man schon sagen, oder?
Definitiv. Also,
von der Talfahrt in der letzten Abstiegsangst, Rettung in der Relegation, Magic Magath. Es ist alles so Lichtjahre schon hergefühlt, ne? Auf der Mitgliederversammlung wurde man auch der peinlichste Verein Deutschlands genannt von einem Fan, ja. Nicht zu Unrecht, wie wir finden. Neuer Präsident Kai Bernstein, zuletzt ja sogar bei uns im Podcast als Gast und der erfolgreichste Podcast, die erfolgreichste Episode auf jeden Fall ist es geworden. Ein Kind der Kurve hat Aufbruchstimmung mitgebracht, fast schon so eine kleine Revolution, ja, in der Bundesliga, ne, dass jemand, ein Fan quasi das Zepter übernimmt. So, dazu einen neuen Trainer, Sandro Schwarz, also im Grunde normales Daily Business bei Hertha, ja. Dazu ein paar Neuzugänge, ja, Vorbereitung gab es in Brandenburg, 2 Siege, Babelsberg, Cottbus standen irgendwie dran und dann ging es nach England. Ich persönlich habe mich gefragt, warum, war alles andere ausgebucht, haben wir zu spät geschaut, irgendwie last minute oder so, ja. Naja, 3 Spiele und 3-mal gab es auf den Sack, großartig. Perfekte Voraussetzung für so einen Saisonstart aller Hertha, finde ich. Und trotzdem sind wir wie immer voller Vorfreude und auch so eine Extraportion Optimismus, wie immer, an den Start gegangen, weil das zeichnet uns ja dann doch aus. Ne? Also wenn man Fan ist, dann will man ja trotzdem immer wieder mit der Hertha-Brille an den Start gehen. Damit herzlich willkommen, mitten in der ersten Trauer-Episode in dieser neuen Saison. Wir wollen in dieser halben Stunde über unsere gedämpften Saisonausblicke sprechen, unsere Neuzugänge, neuer Trainer. Wir haben schon 2-mal verkackt, 2 Pflichtspiele, dramatisches Pokal aus in Braunschweig, Wahnsinn mit Elfmeterschießen. Das erste Ligaspiel, es war auch noch ein Derby und wir haben wieder auf den Sack bekommen in der alten Försterei. So, ich habe jetzt mal
kurz. Eigentlich auch schon aufhören jetzt.
Wir sind zusammengefasst alles, so. Was passiert?
Hast
was
ist bisher geschah?
Alles gesagt.
Großartig, perfekt. Lass uns aufhören. Sehr gut.
Bis nächste Woche, Jungs. Ciao. Ja,
leider ist dann doch noch ein bisschen mehr zu besprechen, weil wir haben uns das irgendwie anders vorgestellt, diese ersten beiden Spiele. Ja, also ich meine, Pokal hat ja immer so einen anderen Flavor für Hertha, ja, weil wir immer von Anfang an von diesem Endspiel im eigenen Stadion träumen. Und wenn es dann immer in der ersten Runde schon vor die Hunde geht, dieser Traum, das ist schon echt bitter, oder?
Es war halt ein Spiel, da hofft man natürlich, dass Hertha ordentlich Gas gibt. Und das haben sie auch getan. Und sie haben das Spiel dominiert. Eigentlich haben sie es bis zum Schluss dominiert. Nur diese eklatante Abwehrschwäche ist halt immer noch vorhanden. Und somit haben wir erst 2-0 geführt, dann stand es zur Pause, haben wir 2-0 geführt, ne? Und dann kam Braunschweig mit einem leicht veränderten Kader zurück, hat nach und nach 2 Dinger gemacht und vor allem, sie haben uns ausgekontert, obwohl wir in Führung waren. Ne? Also da sieht man auch, die Hertha wollte dieses Spiel dominieren, wollte es gewinnen und wollte vor allem den Deckel drauf machen. Und das haben sie auch quasi fast geschafft. Boyata hatte noch die Chance zum 3-0. Und dann ging es halt los. Braunschweig wurde stärker und Braunschweig hat diese eklatante Schwäche ausgenutzt von Hertha. Und wer anders als Boyata hat dann natürlich auch einen dämlichen Elfmeter verursacht, der dann dazu führte, dass Braunschweig dran war und dann den Ausgleich gemacht hat und dann sogar in Führung gegangen ist. Aber das war in der Verlängerung schon, ne? Nichtsdestotrotz ist es halt einfach ein Desaster, dass wir dieses Spiel verloren haben, weil wir einfach massenhaft Chancen hatten. Ihr erinnert euch, ne? Also ein Mauli da allein vorm Tor schießt den Torwart an und Selke schießt dann nochmal aufs leere Tor und semmelt das Ding drüber. Ja, und da waren einige solche Szenen. Und dann macht natürlich Braunschweig das 3-2 und wir kommen sensationell, muss man fast sagen, noch zurück und schießen sogar das 4-3. Ja, ein herrliches Tor durch Luke Bacchio, der überhaupt einen super Saisonstart erwischt, muss man wirklich mal sagen. Ja, und dann wieder ein Konter führt dazu und wirklich ultraschnell herausgespielt und typisch Hertha halt überhaupt keinen Zugriff auf den Gegner, führt kurz vor Schluss zum 4-4. Verdientermaßen auch irgendwo für Braunschweig, weil die nie aufgesteckt haben. Naja, und im Elfmeterschießen gewinnt halt der Glücklichere. Und so war es dann eben auch, ne?
Auch nochmal richtig spannend eigentlich so, ne? Also Christensen hält dann noch den Elfmeter, den er halten muss. Ja, da bin ich komplett wieder ausgerastet und die Wand hoch. Und dann dieser elende Elfmeter von Kempf. Ich meine, ganz ehrlich, wer lässt denn den Innenverteidiger einen Elfmeter schießen? Wie kommt man denn auf die blöde Idee? Also auch nach diesem Spielverlauf, warum lasse ich denn Kempf einen Elfmeter schießen?
Naja,
Vor allem,
es
wie er
gibt.
ihn schießt, ja. Also ja, es gibt Verteidiger, die können
Ja,
das,
es
klar.
gibt Verteidiger, die können es. Und ich glaube, der Kempf hat auch in der Vergangenheit schon mal den ein oder anderen Elfmeter geschossen und verwandelt. Also ich glaube, wie Flo sagt, das ist dann halt auch einfach ein bisschen Glück. Und ja, ist ärgerlich, gar keine Frage. Aber es darf gar nicht so weit kommen. Also ich habe ja das Spiel erst ab der 70. Minute gesehen, weil ich unterwegs war. Und da stand es auf einmal 2-2. Vorher im Radio hieß es 2-0. Da dachte ich, ey, was ist denn jetzt schon wieder los? Das Ding war doch eigentlich schon gelaufen, ne? Und aber auch in der Verlängerung, wenn du halt dann so gut zurückkommst und ein 4-3 da noch reinzimmerst, dann musst du das Ding halt auch nach Hause fahren, ne? Und bei dem 4-4, da rutscht dann der Kempf auch unglücklich weg, aber es ist halt auch stümperhaft verteidigt, wie Flo schon richtig analysiert hat. Man darf sich da nicht gegen Zweitligisten so auskontern lassen. Das ist halt mega ärgerlich. Pokalsaison ist gelaufen mal wieder. Eine Menge Geld ist auch flöten gegangen, was wir dringend bräuchten. Also es ist ja scheiße einfach, ne?
Ja,
Muss
und
man
du
so
darfst
sagen.
eins nicht vergessen, ne? Also wir haben 4 Dinger gegen die kassiert. Die hatten in
Ja.
der laufenden Saison, ich glaube, 3 Spieltage lang kein einziges Tor geschossen an. Und gegen Hertha dann 4. Also wenn das so weitergeht, gute Nacht.
Dieser Sky-Kommentator, ich weiß nicht, wo ihr das gesehen habt, der auch, er ist ja auch völlig ausgeflippt, weil er ständig von einem unglaublichen Pokalfight sprach, den er so gerne, er hätte sich so gerne gesehen, da in der ARD wahrscheinlich, irgendwie mit diesem Spiel, ja.
Aber war es ja auch. Also man muss
Ja,
ja
es
sagen,
war
so,
für den
ich
neutralen
war.
Beobachter
Ja,
war fantastisches Spiel, auf jeden Fall.
klar.
Also
Auch für einen Hertha-Fan war die Verlängerung war geil. Also wenn man das so ganz nüchtern betrachtet, war das spektakulär und es hat Spaß gemacht, zuzugucken. Also ich bin auch voll abgegangen und war voll dabei, so, ne? Keine und
Frage.
vor allem, es sah ja auch in der Offensive, sah das ja fußballerisch von Hertha wirklich gut aus, ne?
Ja.
In vielen Szenen, das darf man nicht vergessen. Die
Ja.
Abwehr ist halt das Problem. Und Braunschweig hat super Konter gefahren. Also das ist schon ein spannendes Spiel, war mit offenem Visier sozusagen, ne?
Und es hat halt auch so ein bisschen Hoffnung gemacht, auch wenn wir natürlich rausgeflogen sind, aber Hoffnung im Sinne von, okay, da scheint vielleicht offensiv irgendwas passiert zu sein. Man hat die Vorbereitung genutzt, vielleicht ein paar Abläufe einstudiert, aber das war so meine, also ich habe versucht, was Positives rauszuziehen, wurde dann aber natürlich jetzt am Samstag wiederum eines Besseren belehrt, beziehungsweise da kam der Nackenklatscher dann, ne? Nee, doch nicht, war nur Spaß.
Hast du aber völlig recht. Also ging mir nämlich ganz genauso, dass ich gedacht habe, okay, rausgeflogen, aber trotzdem mit erhobenem Haupt und fußballerisch war es wirklich gut anzusehen. Also mir hat das mit Mauli da und Luke Bacchio auf den Flügeln super gut gefallen. Also das sah nach Fußball aus und hat Spaß gemacht. Und technisch war das teilweise wirklich großes Kino. Ja, und da dachte ich mir dann auch, hey, okay, da hat sich jemand was überlegt, das könnte funktionieren mit diesem 4-3-3, warum nicht? Ist auch deutlich offensiver. Und so bin ich dann auch in das Derby gegangen und dachte mir, ja, wenn sie das da ein bisschen umsetzen können, dann wird es vielleicht zumindest ein spannendes Spiel. Aber Kalis hat schon vorweggenommen.
Ja, Entschuldigung.
Na gut, Nee, alles,
nicht nur
das
er
ist der
kennt das
perfekte
Ende schon,
Übergang. Ja, wir kennen
ne?
ja das Ergebnis alle. Müsste man
Aber
wohl konstatieren, dass das leider im Derby nicht funktioniert hat.
ja, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Also, wir alle waren der Meinung auf jeden Fall, also trotz aus natürlich, dass da ein bisschen was passiert ist, dass da scheinbar eine Vorbereitung war, die irgendwie auch fundiert war und ja, und eine gewisse Vorfreude auf die Saison irgendwie ausgestrahlt hat, ja. Also ich habe mir ja dieses Testspiel da in Babelsberg gegönnt und tatsächlich unseren Präsidenten da ja auch nochmal getroffen, ja, den wir ja im Podcast ja auch hatten und mit dem noch ein bisschen geschnackt und so. In Babelsberg sitzt der ja auch direkt an der Seitenlinie, ja? So groß ist das Stadion ja nicht, ja. Und ich hatte es überhaupt nicht mehr auf der Uhr her, ja, dass der Luke Bacchio ja im Grunde, dass das vorbei ist ja alles in Wolfsburg. Und Alter, wie der einfach einen Sprint nach dem anderen hingelegt hat. Allein der hat so viel Freude ausgestrahlt und hat da alles in Grund und Boden gelaufen. Ne? Also das war schon so imposant. Ja? Man dachte, alle in Wolfsburg reiben sich die Augen, sagen wir, hat der eigentlich die letzten Wochen, Monate hier uns getrieben?
Na, wir auch. Also, wir reiben uns
Ja,
auch
wir
die Augen,
auch.
Nick.
Ja, natürlich, haben wir ja auch gemacht, aber die gerade erst, weil sie dachten, na ja gut, was wollen wir mit dem noch, ne? So, und bums,
Ja.
blüht er wieder auf, ja. Also das hat echt Spaß gemacht, ne? Und das war dann natürlich echt jetzt bitter, dieses Ende und wieder Pokal aus und wieder erste Runde und so, echt, echt hart. Aber dann kam das erste Ligaspiel so. Und das musste unnötigerweise dieses Derby sein, ja, was wir ja letzte Mal ja auch schon so ein bisschen besprochen hatten, dass das schwierig ist, irgendwie das so schon als so richtiges Derby anzuerkennen, dass auch die Erwartungen so unfassbar groß sind, irgendwie, dass man sagt, jetzt muss da irgendwas passieren, man muss gewinnen, komme, was wolle, oder zumindest ein Signal sehen, ne? Weil was soll noch mehr passieren, als was im letzten Derby eskalierte, ne? Also mit dieser Trikotaktion, auch die haben wir ja ordentlich besprochen und so. Also schlimmer konnte der Bruch oder dieser Graben ja zwischen Fans und Mannschaft ja gar nicht mehr sein. So. Und gerade wenn es um dieses Derby geht, irgendwie, ne? Und also ich habe schon gedacht, wow, als ein Tor nach dem anderen da fiel, was wird passieren hier am Ende, ja? Also wer wird hier alles auseinandergenommen am Ende, ja? Aber der Reihe nach. Alte Försterei, wie immer ausverkauft, klar, ist ja auch nicht schwer. Und
war das etwa ein Seitenhieb?
Ja, gerne, gerne. Aber auch hier die Choreos von beiden, also haben wir richtig Gas gegeben, ne?
Ja.
Also braucht man sich nicht verstecken. Also es haben sich alle auf jeden Fall ordentlich Mühe gegeben, dass das ein gutes Spiel wird. Es war quasi angerichtet und der Optimismus war auf jeden Fall da, Khalid, auch wieder bei dir, ne?
Ja, was heißt Optimismus? Also ich war schon so optimistisch, dass ich gedacht hätte, man ist zumindest nicht chancenlos, was man ja dann im Endeffekt war. Also die Aufstellung war bis auf Bujata, für den Uremovic gespielt hat, glaube ich, dieselbe wie gegen Braunschweig. Selke vorne drinne, was ich immer noch nicht verstehe, weil ja auch ein Jovetic wieder fit ist. Also klar, dass man den Neuzugang Kanga da nicht gleich im ersten Spiel reinballert nach ein, zwei Wochen, kann ich verstehen. Aber ja, aber warum unbedingt ein Selke? Aber ja, wie dem auch sei, das Spiel kann man eigentlich ganz kurz abkürzen. Wir waren einfach von Anfang an chancenlos, sowohl taktisch als auch körperlich, als auch spielerisch. Also es fühlte sich so ein bisschen an wie letzte Saison. Ich habe mal gerade in der ersten Halbzeit so ein bisschen darauf geachtet, wie pressen wir denn jetzt, wie laufen wir an. Da hat man schon gesehen, okay, da gab es jetzt eine Struktur, man hat auch so ein bisschen miteinander kommuniziert, so dass die Spieler sozusagen die Linie halten und organisiert anlaufen. Aber das bringt natürlich nichts, wenn man das Ganze mit ganz leichten Diagonalpässen aushebeln kann, was Union dann halt auch hervorragend gemacht hat. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es bestimmt 10 Situationen, wo gefühlt jedenfalls, wo irgendwie ein Diagonalball gespielt wurde und dann war auf der anderen Seite Freiraum, der dann halt auch super ausgenutzt wurde, weil schnell gespielt wurde. Und da waren wir einfach überfordert. Also das zum Beispiel beim 1-0, bestes Beispiel, Diagonalball, ich weiß gar nicht auf wen, und Kenny ein bisschen zu weit vorne gewesen, muss halt hinterherrennen. Uremovic geht nach außen, will helfen, stoppt aber irgendwie auf halber Strecke ab, weil er denkt, ach, ich komme da eh nicht mehr dran. Also alles so ein bisschen halbherzig, gedanklich viel zu langsam. Der kann ganz in Ruhe flanken, weil Uremovic dann doch nicht hingeht. Kämpft genauso, rückt nicht richtig nach zum kurzen Pfosten. Zack, Kopfball 1-0. War für mich exemplarisch, dass wir einfach in jeder Hinsicht zu langsam waren. Und ja, chancenlos, muss man so sagen.
Aber super, die Situation mit dem 1-0 hast du super beschrieben und das war letztlich eigentlich auch der Knackpunkt, weil danach war es aus, ne? Also ich hatte schon das Gefühl, wenn wir so ein paar Chancen von Union überstehen, haben wir vielleicht die Chance, in dieses Spiel reinzufinden, weil der Wille war schon zu sehen. Aber wenn ich mir dann überlege, wie dieser Kenny, den wir ja als Hoffnungsträger für auf der rechten Verteidigerposition geholt haben, ne? Wenn der da so Spalier läuft, also quasi gar nicht Druck auf den Spieler ausübt, also mit Vollgas nur irgendwie hingeht, um Präsenz zu zeigen, damit er unter Druck flankt, ja, dann ist das doch klar, dass dieser Geraldo Becker die perfekte Flanke reinbringt und dann kann gegen diesen relativ starken Stürmer kann in der Innenverteidigung da fast gar nichts mehr passieren, ja, also der hat den perfekt getroffen und dann war er drin. Dieser Kopfball, der war super, den kannst du fast nicht verteidigen. Aber dass da überhaupt kein Druck auf den ballführenden Mann auf dem linken Flügel beziehungsweise in unserer Rechtsverteidigerposition gemacht wird, das ist schon dramatisch. Und das ist das Problem, was wir die komplette letzte Saison auf den Flügeln hatten. Ne? Und da haben wir dann immer extrem verschoben am Ende der Saison, als wir uns nur aufs Verteidigen konzentriert haben. Und dadurch konnten wir das so ein bisschen unterbinden. Und jetzt haben wir gerade wieder das gleiche Problem. Das haben wir schon gegen Braunschweig gemacht. Wir haben trotz Führung nach vorne gespielt. Und deswegen waren die Räume da. Ne? Und das hast du gut beschrieben. Jonjo Kelly oder wie er heißt, Kenny, war zu weit vorne, weil wir versucht haben, mitzuspielen. Und das Ergebnis war, dass die Räume hatten, reingeflankt haben und Tor.
Ja, aber nochmal zu dem Kopfball. Natürlich war der super, aber so, du kannst es halt verteidigen, wenn du es antizipierst, wenn du einfach gedanklich schnell bist, wenn ein Kempf sofort sieht, aha, okay, da ist ein Loch auf der rechten Seite. Uremovic, der geht im Vollsprint mit einer Intensität, die ja auch vom Trainer angekündigt wurde. Wir spielen mit Intensität. Die habe ich halt in solchen Situationen vermisst. Das heißt ja nicht, dass der Wille nicht da war, aber so etwas effizient und dosiert einzusetzen, so eine Intensität, also im richtigen Moment anzusprinten, das war halt nicht da. Und dann kann halt ein Kämpf, wenn er das frühzeitig erkennt, dann weiß er auch, okay, dann gehe ich schon mal 2, 3 Meter nach rechts rüber und bin dann halt auch vor ihm am Ball. Ne? Also das ist schon irgendwo zu verteidigen, wenn alle sozusagen mitmachen. Aber da haben halt 3 Spieler komplett, oder sagen wir mal 2, wenn man Kempf jetzt mal rausnimmt, aber der hat auch kein gutes Spiel gemacht, also auch sehr fehleranfällig, haben da einfach nicht mitgemacht. Und was, bevor ihr weiterreden könnt, eine Sache, und ich habe auch, ich sage euch Leute, wir werden in dieser Saison auch noch über die Torwartposition reden, wenn nicht schon heute. Also 2 Tore waren für mich haltbar. Also das 1-0, klar, ist wenig Abstand, also kurze Distanz, aber ein Top-Torhüter kann den auch halten. Der fällt um wie eine Bahnschranke. Genauso beim 3-0 von Knoche auch wirklich wie in Zeitlupe. Also,
Ja, das 3-0 geht eindeutig auf ihn, aber beim 2-0 ist schwierig.
nee, ich
Der
meine
kommt
beim
mit,
1-0.
beim 1-0 meine ich ja, der kommt mit viel Speed rein. Und das, was du beschreibst, ist durchaus richtig, ne? Dass man das antizipieren kann. Aber du darfst eins nicht vergessen, wenn der völlig frei flankt, ja, und der Stürmer weiß genau, wo der Ball hinkommt, dann weiß es der Abwehrspieler noch lange nicht, weil der Flankenmann und der Stürmer spielen halt zusammen und das sind einstudierte Spielzüge. Ne? Der flankt ja blind, der guckt ja nicht mal rein, der weiß ganz genau, wo sein Stürmer hinläuft und der nickt ihn ein. Der war im Fünfer, ja, und hat den Ball nur touchiert. Das ist natürlich, da könnte man ja schon fast der Abwehr sagen, ey, das entschuldigen wir mal, ihr müsst euch ja erst neu einspielen. Ja, also von daher, ich finde, also in der Situation im Strafraum ist es kaum noch zu verteidigen. Ja.
Genau.
Aber gut, das kann man ewig diskutieren. Also von daher, Torwartfehler waren auf jeden Fall dabei, gebe ich dir absolut recht, aber ich habe es ehrlich gesagt so erwartet.
Also Christensen war ja auch einer der 2, die sich überhaupt getraut haben, ans Mikrofon nach dem Spiel zu gehen, irgendwie. Ja, irgendwie halbwegs was zusammengestammelt hat da. Und ja, hat irgendwie gesagt, ne, dass das irgendwie noch nicht so richtig passt. Na klar, hat ihn das gewurmt und bla und es ist alles nicht so doll gelaufen, aber dass das irgendwie noch nicht so stimmig irgendwie ist. Fahr, siehst du das auch so? Meinst du, da gibt es was, was irgendwie noch nicht rund läuft oder fehlt nach wie vor bei allen irgendwie die Idee, wo die Reise hingehen soll, weil auch die Körperspannung und auch das Bild nach dem Spiel, wie blutleer, leere Blicke, irgendwie einfach nur zur Fankurve zu gegangen, irgendwie ein bisschen sich beklatschen lassen, ja, aber eigentlich wussten sie, wenn wir da nicht hingehen, gibt's wieder auf den Sack. Es war überhaupt nicht von all dem zu spüren, was wir uns alle erhofft haben und was sie auch selber ja irgendwie vorher irgendwie groß posaunt haben, ne?
Was halt auch komplett im Gegensatz zum Pokalspiel stand, weil da hat es ja irgendwo auch funktioniert. Flo hat es völlig richtig gesagt, wir dürfen auf gar keinen Fall so viele Gegentreffer kriegen und unsere Abwehr ist definitiv die Achillesferse im Spiel, aber da ging zumindest nach vorne was, weshalb man halt ein bisschen Hoffnung hatte. Und gegen Union funktionierte ja nichts. Also wir haben ja gar nicht am Spiel teilgenommen. Ich war immer überrascht, weil Sky hat dann immer die Statistiken eingeblendet und da war immer Ballbesitz, ja, 49 zu 50, zu 51%. Da dachte ich mal, was kann doch gar nicht sein? Da spielt doch eigentlich nur Union. Hertha macht doch gar nichts. Ja, also nach vorne geht nichts, hinten, naja, auch nicht. Also ich habe gar nicht verstanden, wie diese Ballbesitzstatistik überhaupt zustande gekommen ist. Und man hat wieder eindeutig gesehen, das haben wir aus der Vorsaison mitgenommen, das ist einfach keine eingespielte Mannschaft mit einstudierten Abläufen. Und ich hatte es auch in der letzten Saison schon gesagt, das ist genau das, was du aber in der ersten Liga brauchst. Es nützt nichts, wenn du motivierte Spieler hast und alle sagen, ja, wir spielen mit Intensität und wir reißen uns den Arsch auf. Das reicht nicht. Da fehlt dann einfach die Qualität, da fehlen dann die einstudierten Spielzüge. Wie verhalte ich mich in welcher Spielsituation? Wo sind meine Mitspieler? So wie es Union hat ja par excellence gezeigt, wie es geht. Ja, wie Flo auch schon gesagt hat, der kommt einfach die Flanke blind, der braucht gar nicht gucken, der weiß, wo sein Spieler ist. Und genau das meine ich, das müssen wir auch umsetzen. Und wir haben jetzt natürlich wieder den enormen Nachteil, dass wir keine eingespielte Mannschaft haben, wie viele andere Bundesliga-Mannschaften es aber haben, weil die einfach schon lange zusammenspielen im Kollektiv und dann einfach nur mal einzelne Positionen ersetzen mussten. Bei uns ist wieder grundsätzlich vieles neu und das kann natürlich nicht funktionieren. Und wenn du dann auf so eine eingespielte Mannschaft wie Union triffst, dann kriegst du auf den Sack. Und so wird es in anderen Spielen auch laufen, wenn du da nicht ganz schnell mal eine Struktur reinkriegst.
Und das ist genau der Punkt, ja. Ein
Problem. Ja, das hängt jetzt gar nicht mal so primär an den einzelnen Spielern und an der Qualität einzelner Spieler. Da kann auch durchaus mal ein Spieler mit einer, sage ich mal, schlechteren Qualität dabei sein. Wenn er aber gut ins Kollektiv eingebunden ist und wenn das Kollektiv funktioniert, dann wird es dadurch kompensiert. Aber das funktioniert bei der Hertha nicht.
Ja, aber was, eine kurze Frage, was glaubst du denn, wie lange dauert es denn, um so eine Struktur zu implementieren? Das ist, weil so wie du das gerade schilderst, hört sich das ja an, das dauert ein, zwei Saisons oder meine, weiß ich wie lange, Das ist halt die Frage. Ja. Also ich denke, das müsste früher möglich sein, weil sonst.
Es muss ja auch so sein. Ganz genau richtig. Wenn du es nämlich nicht schnell genug hinkriegst, dann werden wir wieder gegen den Abstieg kämpfen. Und meiner Meinung nach funktioniert das aber nur, wenn du einfach mal ein bestehendes Gerüst innerhalb der Mannschaft hast. Und das kann ja jetzt gar nicht funktionieren nach diesem Wechsel. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass ein Boyata im Pokalspiel noch in der Innenverteidigung gesetzt war, jetzt ist er suspendiert oder raus oder gar nicht nominiert, wie auch immer, und er wird gehen und so weiter. Da, der Kader steht ja noch nicht mal final. Ja, gut. Wie will ich denn dann eine funktionierende Mannschaft aufbauen, wenn ich ja noch nicht mal weiß, wer bleibt, wer geht, wer kommt? Das ist doch scheiße. Das ist doch schon alles.
Überlegt euch aber doch auch mal, welche Spieler gerade unsere Stützen sind. Ne? Überlegt euch mal, wer das 1-0 im Pokal gemacht hat. Ne? Und das war ein Abbild des Tores von Union gegen uns, von dem 1-0. Plattenhardt, flankt von links. Ne? Ja. Kopfball Selke ins lange Eck. Ja? Das war ein Abbild von diesem 1-0 von Union gegen uns. Und Plattenhardt stand auf der Verkaufsliste. Selke steht immer noch auf der Verkaufsliste. Toussaint sollte verkauft werden. Luke Bakio sollte verkauft werden. Das sind alles Spieler, die, von denen wir letzte Saison gesagt haben, die passen überhaupt nicht in unsere Mannschaft rein. Ja. Und deswegen, ich bin da nicht so hoffnungsfroh, also wie es jetzt da weitergeht. Ne? Was ist unser nächster Gegner? Ich glaube, die Eintracht, ne? Frankfurt. Ist das so? Mhm. Genau. Ja, die sind genauso eingespielt. Ja, wir brauchen eigentlich jetzt eher mal die Mannschaften, die sich noch einspielen müssen, wie wir, damit wir nicht moralisch völlig am Ende sind nach 3-4 Wochen. Ja, und deswegen sieht das ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut aus, was da jetzt so auf uns zukommt.
Das wird richtig.
Ja. Uns fehlt ja der Mittelstürmer. Und Kalli, du hast gefragt, warum hat Selke gespielt? Selke war der Einzige, der Tore gemacht hat in der Vorbereitung. Ja, sonst hat keiner getroffen. Selke hat Buden gemacht ohne Ende. Das Problem ist halt nur, er macht sie nicht in der Bundesliga. Ja,
ja, halt gegen eher unterklassige Gegner.
Genau so ist es.
So, also wir sind schon mittlerweile jetzt mit beiden Spielen so ein bisschen durch. Ich glaube, da ist jetzt auch im Grunde alles gesagt. Ausblick ist noch wichtig. Klar, Frankfurt, du hast schon angesprochen, Flo, wieder so eine eingespielte Truppe. Auch wenn das vielleicht gegen die Bayern nicht ganz so aussah, ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen unter Wert verkauft gewesen. Ich meine, die Bayern sind wieder im Rausch, ja. Die sind genauso erfolgreich wie wir, nur halt im Positiven, ne? Und wir im Negativen. Aber dass die auf jeden Fall jetzt nicht der beste Gegner sind, um uns aufzubauen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber lass uns doch gerne nochmal über was noch so passiert gerade, weil im Mittelfeld, habt ihr das gelesen, jetzt gerade ganz frisch noch rausgekommen irgendwie?
Eilmeldung.
Ja, der Holländer Jean-Paul Boetius von Mainz, ne?
Sandro Schwarz.
Genau. Hat er dann mit dem damals noch gemacht, offensives Mittelfeld.
Ne? Ja, und Ekelenkamp halt weg, ne?
Vereinslos, ja. Ekelenkamp ist jetzt weg für 5 Millionen Antwerpen
Genau.
für drei damals, also immerhin. Khalid, du Kassenwart hier in der Runde.
Die klingelt.
Ching, ching. Ja, ist das Pokal aus schon fast wieder ausgeglichen an der Stelle. Ne?
Haben wir einen Teil der 350 Millionen wieder reingespielt.
So. Ja, und Boyata haben wir auch angesprochen. Ne? Also Bobic ist ja knallhart beim Doppelpass. Ich weiß nicht, ob der das ja mitbekommen hat. Hat er gesagt, Boyata brauchen wir nicht. Ne? Der bringt uns sportlich nicht weiter irgendwie. Ja? Steht zwar im Moment
auch, ja.
noch keiner irgendwie Schlange.
Ja, so ein türkischer Verein, der schlägt das schon mal gerne zu. Und der muss sich ja auch für die WM noch empfehlen. Von daher, das wird, glaube ich, nicht das Problem. Eher halt so ein Piontek, das könnte schon ein bisschen komplizierter werden, den noch abzustoßen. Weil Fakt ist, du hast ja jetzt einiges auch an neuen Leuten dazu bekommen. Und der Kader, der ist halt auch einfach viel zu groß. Ne? Und ja. Da muss auf jeden Fall noch was passieren.
Deswegen, du warst ja eigentlich so ein Ekelenkamp-Fan so ein bisschen, oder?
Ja, also, ja, ich finde schade. Also klar, natürlich, die Argumente sind nicht auf meiner Seite, weil er halt auch dann anscheinend jetzt auch in der Vorbereitung sich beim neuen Trainer nicht irgendwie aufgedrängt hat. Aber klar, wenn du den jetzt mit 2 Millionen Gewinn verkaufen kannst, dann verkaufst du ihn. Aber ich finde es schade, weil er halt noch sehr jung ist, ne? Und jetzt halt so einen 28-jährigen Bözius zu holen, der hat irgendwie, was habe ich gesehen, 127 Bundesligaspiele für Mainz gemacht in den letzten 4 Jahren. Also jetzt ordentlich, hat irgendwie 13 Tore, 26 Vorlagen auch, ist halt solide. Ne? Aber ob der jetzt irgendwie so das Allheilmittel ist, gerade was Herr Fahr und Flo so gut beschrieben haben, die Problematik ist ja gerade da, dass sich die Mannschaft ja noch nicht gefunden hat und dass die sich so schnell wie möglich finden muss. Und ja, ob da jetzt ein Bözius sozusagen da, ja, dafür reicht die Qualität einfach nicht aus, um dann zu sagen, okay, das wird jetzt so ein Riesensprung sein, dass es uns sofort weiterhilft.
Naja, gut. Ja, uns würfelt ja wieder alles durcheinander, schmeißt genau. Wieder eine neue Karte ins Spiel. Und,
naja, Ekelenkamp hat ja nicht viel gespielt, ne? Also so viel geht da jetzt nicht
durcheinander. Nee, das meine ich nicht, aber nee, das nicht, da hast du recht. Aber wenn man jetzt wieder einen neuen Spieler holt, dann wahrscheinlich mit der Intention, dass der auch aufgestellt wird. So, und vielleicht auch in der Startelf stehen soll. Und dann ist wieder eine neue Formation auf dem Feld. Und das sehe ich halt von Spiel zu Spiel. Es ist einfach problematisch gegen eingespielte Truppen, wenn du dann mit einer nicht eingespielten Truppe kommst. Qualität hin oder her, am Ende reicht es nicht. Oder wenn es schlimm kommt, so wie gegen Union, war das 3-1 fast noch schmeichelhaft vom Ergebnis her, hätte viel schlimmer ausgehen können.
Definitiv.
Also wenn man es jetzt nur auf dem Papier sieht, dann denkt man sich, naja, 3-1, okay. Aber es war schlimm.
Ja, und da seht ihr halt, dass die Transferphase bei Hertha wieder kacke lief, ne?
Ja.
Und Union konnte sich entsprechend auf eine gefestigte Mannschaft punktuell verstärken und kriegt dann natürlich von einem Verein wie Bern eben den Topstürmer und wir nur Nummer 2.
Ja. Ne?
Und deswegen sind die Nummer 1 in Berlin und wir sind Nummer 2. Ja, weil wir einfach erstmal Transferüberschuss generieren müssen und das macht die Situation einfach zum Kotzen. Ja,
und was sagt der neue Stürmer von Union gleich im Interview? Er fühlte sich sofort aufgenommen. Wir sind eine große Familie, alles ganz super, alles ganz toll. Der wird derart geil integriert in den Kader und schlägt sofort ein. Ja, und das ist doch
krass. Klar, in so ein gemachtes Nest, so eine schöne Struktur, tolle Fankultur und so weiter. Ich glaube, da fühlt sich jeder wohl, auch wenn man wie ein Mané zu Bayern kommt, da wirst du ja auch vollgestopft mit iPhones und schönen Autos und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, das ist ein anderes Gefühl, als bei uns im Moment anzukommen. Ja. Aber über die anderen Neuzugänge nochmal sprechen, irgendwie, ich meine, diesen Sundžić, den fand ich schon auch ganz spannend irgendwie, weil der richtig Gas gegeben hat, so richtig klassisch kroatisch irgendwie, ne, oder?
Ja, so ein guter Askasiba-Ersatz, auch ähnlich von der Spielanlage her, halt eher ein Zerstörer, wurde glaube ich auch in England so genannt, hat zwar in der zweiten englischen Liga gespielt, nur in Anführungsstrichen, aber hat dort sich auch einen guten Namen gemacht. Also für die Sechserposition, denke ich, ist das ein guter Einkauf, weil der halt auch von der Mentalität her jemand ist, der sagt, ey, ich gebe alles, mein Leben lasse ich auf dem Platz. Mhm. Also von daher, ja, mit minimalem Budget ist das schon dann der maximale Ertrag, würde ich sagen, für die Position. Ja. Derzeit.
Leider ist er ein bisschen langsam. Ne? Also er ist, das hat man im Braunschweig-Spiel gesehen, da ist ihm der neu eingewechselte Stürmer in der zweiten Halbzeit so weggerannt. Also er ist gar nicht schnell gelaufen und er kam halt nicht hinterher. Und dann hat er doch nochmal angezogen und dann hat der Stürmer auch nochmal angezogen, ja. Einfach eine Szene, wo ich wirklich dachte, ach herrje, ne, wenn die Gegner kontern, dann kommt er nicht hinterher. Das ist nicht so günstig auf der Position. Aber zweikampfstark ist er definitiv, das muss man sagen.
War ja bisher auch nur eine Laie, ne? Khalid Kassenwart.
Ja, ich sag ja, minimaler Ertrag. Also ich finde, man muss halt abwarten bei den Neuzugängen. Auch ein Ijuke oder wie immer man ihn ausspricht, ein Kanga, die kann man ja noch nicht bewerten. Also die kamen jetzt halt gegen Braunschweig und Union mal rein und haben ein bisschen frischen Wind reingebracht. Das haben wir aber von ganz vielen schon so erlebt und auch schon gesehen. Von daher kann man die eigentlich noch gar nicht bewerten und ich kenne die auch nicht genug, um das jetzt irgendwie seriös bewerten zu können. Ein Kenny finde ich eigentlich gut. Also ich fand den auch, abgesehen von dem einem oder anderen Stellungsfehler, auch gegen Union jetzt nicht eine absolute Vollkatastrophe. Also der hat gerade in der zweiten Halbzeit auch hier und da mal nach vorne ein paar gute Läufe drin gehabt. Aber von dem erwarte ich eigentlich auch noch mal ein bisschen was. Und wer war noch neu, wenn ich schon mal gerade
Na,
dabei bin?
Uremovic zum
Uremovic.
Beispiel. Und
Ah ja.
Uremovic finde ich ganz wichtig, ja, als Alternative beziehungsweise als Ersatz für Boyata. Das war überfällig, denn der muss der bessere Kempf werden. Ich habe ja in der letzten Saison gedacht, dass Kempf unser Abwehrchef wird. Das wird er nicht. Ich glaube, es wird Uremovic werden. Und dann hoffe ich, dass der Kempf auch seine Fehler in den Griff kriegt, ne? Weil das geht ja gar nicht, was da so passiert letzte Saison. Und jetzt geht das schon wieder los, ne? Also
Schlimm, einfach
wirklich.
nur schlimm.
Und der ist ja gesetzt, ne? Also Uremovic wurde erstmal nicht gebracht. Boyata hat im Pokal gespielt, ne? Und Kempf hat beide
Ja.
Spiele gemacht, ne?
Ja. Das ist auch völlig unverständlich, muss ich auch mal
Ja.
sagen, für Herrn Schwarz oder an Herrn Schwarz, Boyata aufzustellen und eine Woche später ist er dann nicht mehr gut genug. Also so ein Quatsch. Also da nutze ich doch lieber die Chance und lasse Uremovic gleich von Anfang an sich mit einem Kempf einspielen. Also
Total.
völlig dumm. Aber ich fand den Uremovic auch besser als den Kempf. Also
Ja.
der ein oder andere, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen zittrige Aktion, aber ich glaube, das kann man noch mal verzeihen. Also von dem erwarte ich eigentlich auch mehr Stabilität. Aber den Rest muss man halt schauen, ne? Also
Okay.
schwierig zu bewerten.
Jetzt hast du unseren neuen Trainer auch nochmal angesprochen. Sandro Schwarz, fand ich bisher noch nicht so die zündende Rakete irgendwie, wo mir der Funke direkt ins Gesicht gesprungen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht irgendwie. Ich meine, er ist ja jetzt auch
Ist auch
nicht
eher ruhig so, ne?
der
So ein
krasse Typ,
bisschen.
der hin und her springt, so wie so ein Kloppo. Genau, also ich habe ihn ja auch in Babelsberg live erlebt, quasi nur so 5 Meter vor mir. Und ja, ist mehr so der Kauerer, ja, war er lange Zeit so, irgendwie so ein bisschen nur so abwarten. Ich meine, gut, das ist so ein Testspiel, was machst du da groß? Ne? Dann analysierst du und denkst lieber wahrscheinlich die ganze Zeit. Aber in der zweiten Hälfte ist er dann so ein bisschen aufgetaucht. Da dachte ich, hä, wer schreit denn hier auf einmal so rum? Ja, wirklich. Also es ist auf einmal ging er dann richtig, ging er richtig ab. Wobei man muss sagen, die zweite Hälfte war in Babelsberg die komplette B-Mannschaft. Also er hat quasi komplett 1:1 getauscht. Ja. Von daher, da war deutlich mehr Handlungsbedarf auch überhaupt in der Anleitung. Ja. Also ich weiß nicht, ob das dann daran irgendwie lag. Aber insgesamt finde ich schon eine Verbesserung gegenüber Schlaftablette Magic Magath. Ja. Der ist ja wirklich fast eingeschlafen bei den Pressekonferenzen. Ja. Aber bisher will er mich noch nicht so richtig wachrütteln. Ich weiß nicht, Fa, wie geht's dir?
Eigentlich schon so wahnsinnig extrovertiert ist er in den Interviews jetzt auch nicht. Also auch eher ruhig und langsam und ja, also so wahnsinnig mitreißend ist er nicht, wirkt er auf mich nicht. Muss er auch nicht sein, ja. Also
Ja.
ist ja jeder irgendwie anders und jeder übt diesen Job anders aus. Gibt viele Kandidaten, die eher ruhig sind. Ich habe jetzt im Spiel selber vielmehr auch bei Union nicht mitbekommen, dass er da wahnsinnig viel gecoacht hat oder so. Aber das kann ich auch nicht beurteilen, weil vielleicht die Kamera auch einfach nicht drauf war. Ja, das
Ja.
ist,
Ja,
weiß ich
wichtig.
nicht.
Ich meine, das eine ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen die Außendarstellung. Ich meine, auch introvertierte Menschen können ja andere erreichen. Und das ist ja
Ja.
eigentlich das, worum es geht. Also, und jetzt überhaupt nach 2 Spielen die Arbeit von einem Schwarz zu beurteilen, das ist ja auch irgendwo nicht möglich. Quatsch. Also da, ich sag mal, so ein Schwarz, den kannst du vielleicht nach der Hinrunde, kann man da mal so ein Zwischenfazit ziehen, wenn man vielleicht auch mal irgendwie eine Spielidee dann mal gesehen hat. Aber klar, ich bin auch jetzt eher skeptisch. Klar, wir haben die ersten beiden Spiele verkackt, gar keine Frage. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass man die Zeit in der Vorbereitung durchaus ausreichend ist, um halt gewisse Basics zu implementieren, gerade wie solche Sachen, wie ich sie beim 1-0 beschrieben habe. Und ich bin einfach schon ein bisschen enttäuscht, dass so etwas überhaupt passiert und nicht sitzt, weil das war ja nicht nur beim 1-0 so, sondern das ist ja häufiger vorgekommen in dem Spiel. Und ja, von daher bin ich auch jetzt erstmal vorsichtig, aber ja, müssen wir abwarten, ne?
Was er definitiv gezeigt hat, waren heftige Ausraster bei den Toren, die wir geschossen haben, vor allem gegen Braunschweig schon beim 1:0. Und mir ist das so aus in den vergangenen Jahren immer so, bei egal welchem Trainer, ist mir immer, bei vielen ist es mir so aufgefallen, dass gerade die Trainer, die dann bei den Toren so wahnsinnig ausrasten, als hätten sie die Tore selber gemacht, ja, dass es da ganz, ganz viele gibt, die die ganze Zeit wenig emotional sind, wenig am Spiel teilnehmen, das sich angucken, das mustern, drüber nachdenken, was jetzt geändert werden könnte, aber irgendwie gar nicht so richtig Einfluss nehmen auf dieses Spiel, so wie Nick das gerade beschrieben hat. Und wenn man dann so emotional beim Tor wird, dann frage ich mich, könnte man das nicht umgekehrt machen? Also emotional coachen und dann in sich ruhen, wie ein Tuchel oder wie ein Magath, ja, oder Magath hätte dann wenigstens so einen anderen schottischen Flummi dabei gehabt, ja, der dann für ihn das Gehampel übernommen hat. Könnte man das nicht so machen? Und das hat mich immer so ein bisschen aufgeregt bei den Trainern, aber das ist jetzt natürlich sehr subjektiv und ob da wirklich was dahinter ist, weiß ich nicht. Aber so einer ist Sandro Schwarz und deswegen denke ich, ist das so der richtige Mann? Ja, aber das ist natürlich, weiß man einfach nicht.
Können wir nicht reinschauen, natürlich. Khalid ist die Frage, nach der Hinrunde, ist er dann noch da bei der Hertha? Das ist schwierig, ne?
Ja, muss er. Also Freunde, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir nach 5 Spielen schon wieder anfangen, den Trainer zu wechseln, weil dann ist ja alles wieder für den Arsch. Weil
Oh, bitte.
man muss ja auch mal sagen, der Bobic hat ja den Schwarz schon ganz früh sage ich mal, aus dem Hut gezaubert. Und die Transfers kamen ja alle auch erst danach. Das heißt, ich gehe mal davon aus, das ist auch abgesprochen. Und man hat jetzt vielleicht auch mal Spieler geholt, die zu seiner Philosophie passen. Und wenn wir jetzt schon wieder anfangen, jetzt hier mit neuen Trainern, also nee, Freunde, dann habe ich, also dann packe ich ein. Also dann.
Ist ja auch völlig recht, ist auch völlig der falsche Weg.
Ja,
Also,
also nur ein bisschen ruhig bleiben.
okay.
Aber
Man
der
muss ja
Sandro,
auch mal sagen,
ja.
was man ja jetzt schon mal sieht, ist ja, er hat sich dieses 4-3-3 überlegt, was ich ja grundsätzlich auch gar nicht schlecht finde, weil es deutlich offensiver ist als alles, was davor so war, auch von der Aufstellung her, die er da so präsentiert hat. Und man kann sich mit ein bisschen Fantasie, und im Braunschweig-Spiel hat man es ja auch schon gesehen, wie es grundsätzlich gedacht ist. Und wenn es funktioniert, auch mit Luke Bacchio und Maoli da links und rechts, vielleicht mit einem anderen Stürmer in der Spitze und so weiter, mit den neuen, die wir da jetzt haben, das kann schon funktionieren. Also dafür braucht man nicht so viel Fantasie. Ja, und wenn es funktioniert, ist es geil. Das muss man einfach auch mal sagen.
Wir brauchen halt Ergebnisse. Entschuldigung.
Ich glaube halt, dass der Sandro Schwarz ja auch seine Vorstellung hat davon, welche Spieler er gerne gehabt hätte, ne? Und wenn wir uns jetzt die Transfers so angucken, dann war es meist nicht der erste Wunsch, sondern immer Plan B, den wir bekommen haben, ne? Bötius, da vereinsloser Spieler, da war bestimmt kein anderer dran, ja. Kanga ist auch nur Plan B, da war ja dieser französische Spieler von Rennen oder so, ich weiß es gar nicht genau, welche Mannschaft, ne, dieser, mit dem sie sich schon einig waren, ich kann den Namen nicht aussprechen, Abjorg oder so ähnlich.
Denke ich auch
Weißt du,
nicht.
welchen ich
Ah,
meine?
ja, aber
ja, ich weiß, wie du
Und
meinst.
dann hat
Ja.
die aber, wollten die einen zweistelligen Millionenbetrag, ne? Und mit dem waren wir uns schon einig. Das war eigentlich die Option A, ne? Und dann kommt da eben nur die B-Variante zustande. Das macht natürlich auch mit den Plänen was, ne? Also dann kann man möglicherweise gar nicht so das umsetzen, wie man sich das vorstellt. Und dementsprechend spielen dann eben wieder die alten Leute, ne, die man vorher schon hatte und an die man eigentlich gar nicht mehr so richtig geglaubt hat. Also die Skepsis ist berechtigt, glaube ich, ne?
Ja. Ich habe jetzt mal nach Frankfurt auch nochmal geschaut. Es wird ja nicht leichter. Ja, dann kommt ja Mönchengladbach, Dortmund. Also wenn wir dann nicht schon auf dem letzten Platz stehen, kommt endlich Augsburg. Also jemand, dem man sagen könnte, na ja, ein Aufbaugegner, den wir dann bitter, bitter brauchen. Wird wieder eine harte Runde auf jeden Fall.
Der Zeitfaktor spielt auch definitiv für uns. Das war jetzt Spieltag 1.
Ja.
Ne? Und wenn es jetzt schon brennt, sage ich mal, und sich keiner in Sicherheit wiegt, und dann haben wir noch genug Zeit, weiß ich nicht, Kohlen aus dem Feuer zu holen.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, Fabian, dieses Jahr wird es nichts mit dem Europapokal, oder?
Bin ich bei dir? Würde okay. Ich, ja, also ich würde mir jetzt auch jegliche Prognose sparen, nachdem ich im letzten Jahr knapp daneben gelegen habe. ja, nee, macht auch keinen Sinn. Also,
wie wollen wir das gleich begraben hier, Europa? Offiziell, ja?
Ja, ja, dieses Jahr schon, ja, nicht für immer. Ich,
für die Saison 22, 23 würde ich sagen, komm, wird nichts.
Okay. Abstiegskampf, Freunde, Abstiegskampf.
Aufgeschrieben. Ja, also, ich dann schreibe ich zum Schluss noch die Tipps gegen unseren nächsten Gegner zu Hause. Das
ist ja unser erstes Heimspiel.
Ja. Heimspiel gegen Frankfurt, Fabian.
Boah, echt hart. Also, ich meine, Frankfurt hat richtig auf den Sack gekriegt. Ich habe es auch gesehen. Habe ich auch gar nicht verstanden. Ich meine, hat der Europapokalsieger gespielt, ja. Und haben sich ja eigentlich auch ganz gut verstärkt, auch mit Götze und so. Also war ich schon ein bisschen enttäuscht und deswegen wird natürlich auch da die Enttäuschung groß sein und der Wiedergutmachungswille enorm groß, gegen Hertha da richtig aufzutrumpfen und das alles wieder gerade zu rücken. Und Hertha nach dem Fehlstart, ja, schwierig, also wirklich schwierig. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hier wieder einen auf positiv machen?
Hau einen Tipp raus.
Nein, nee, ich hau jetzt einfach raus, was mein Bauchgefühl mir sagt. Und ich sage, das wird ein 0-1. Also Frankfurt gewinnt 1-0.
Okay, Florian.
Also Frankfurt hat ja deswegen so auf den Sack gekickt, weil sie sich jetzt eingebildet haben, mit den Großen mitspielen zu können, ne? Und dann stand es da 1-0, dann stand es 2-0 und Frankfurt hat immer noch das Scheunentor aufgerissen, ja, und ist immer wieder ins offene Messer gerannt. Das kann ihnen bei Hertha nicht passieren. Also Frankfurt hat quasi eigentlich das gemacht, was Hertha die komplette letzte Saison, zumindest zu Beginn der Saison gemacht hat, bis Magath da war. Und deswegen glaube ich einfach, die werden das jetzt viel besser verteidigen, werden viel strukturierter spielen, werden abwartend spielen und Hertha wird natürlich auch im eigenen Stadion, ähnlich wie gegen Union, zumindest Ballbesitz haben, mit dem sie dann wenig anfangen können. Aber Tore schießen können sie schon. Das fällt natürlich gegen Union umso schwerer. Derby, Druck und so weiter und so fort. Gegen Frankfurt kriegen wir das hin und machen eins. Frankfurt macht aber auch eins. Ich sage 1-1.
Khalid. Ich gebe euch mal Hoffnung, Jungs. Ich glaube erstmal, dass wir klar der Außenseiter sind. Also das ist ja jetzt auch nicht schwer, auch nach der letzten Saison. Das heißt, dass wir auch zu Hause gar nicht so dazu genötigt sind, jetzt irgendwie großes Spiel machen zu müssen. Ich denke mal, Frankfurt wird auch schon versuchen, A, etwas wieder gut machen zu wollen und B, halt auch mit einer Selbstverständlichkeit eines Champions League-Teilnehmers da irgendwie auftreten zu wollen. Und das kann uns ja erstmal nur zugutekommen, weil wir, wie gesagt, dann nicht gezwungen sind, das Spiel zu machen und vielleicht mit Luke Bakio und Maolida halt schnell irgendwie aus einer hoffentlich diesmal sattelfesten Defensive halt Konter zu setzen und dann fällt halt relativ früh auch mal einer rein und dann kommt man vielleicht einfach mal in so einen positiven Schwung rein, den wir, glaube ich, auch lange nicht gesehen haben. Darüber hinaus sahen wir letzte Saison gegen Frankfurt, glaube ich, auch ganz gut aus und ich erinnere mich auch nochmal an ein legendäres 6-1, wo ich mit Flo im Stadion war und seiner besseren Hälfte, weißt du noch, Flo? Also,
das war der Hammer,
Ja.
Ich weiß das, als wäre es gestern gewesen.
Ja, also irgendwie, ich verbinde damit gute Erinnerungen und von daher haue ich jetzt einfach mal ein 3-1 raus für uns.
Nehmen wir.
Sehr Nick. Schön. Also ich habe gerade nochmal geschaut, letztes Heimspiel Hertha Frankfurt 1-4.
Geil, da war das Hinspiel, was ich meinte.
Ja, da haben wir gewonnen, aber 2-1.
Das war auch ein Spiel, worüber wir noch lange gesprochen haben,
auch immer wieder
zitiert haben.
So eines der besten Spiele.
Puh, mir fehlt dieser Optimismus tatsächlich doch ordentlich an der Stelle, nach diesen katastrophalen Scheunentoren, die wir hinten offen haben, wie Flo das so schön sagt, irgendwie. Selke macht eins, aber wir kriegen mindestens eins. Also ich bleibe bei 1-1.
Ja, haben wir zweimal unentschieden, einmal Niederlage, einmal Sieg.
Und du denkst, dass Selke wieder spielt? Ah, das macht mir wenig Hoffnung dann.
Das glaube ich persönlich nicht. Da würde ich auch ein Bierchen drauf setzen, dass der Kanga von Anfang an spielt.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Na, dann ja, kann oder
Jovetic.
Joker-Tor machen.
Oder Boyata in die Spitze, aber bitte nicht Selke, Mann.
Gut, das ist doch wenigstens die letzte Hoffnung, die wir haben, ja, an diesem Abend. Ich bedanke mich herzlich für die erste Runde in der neuen Saison mit euch und freue mich, dass alle, die bisher und bis jetzt dran geblieben sind, das auch gerne in Zukunft weitermachen. Bis bald. Schöne erste Runde und hau he, euer Jürgen.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.